Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Katja Weber herzlich willkommen bei uns. Im Hörsaal vom 4. März 2018 haben wir zwei weitere Vorträge der Tagung Die Hungerkunst, eine Krankheit zwischen Rausch und Abgrund gesendet. Das Symposium über Körperwahrnehmung, Selbstoptimierung und Magersucht hat am 8. Dezember 2017 in Berlin stattgefunden. Organisiert haben es die Schering-Stiftung und die Leibniz-Gemeinschaft.
Bei Männern ist die Essstörung eher die Folge der Sportsucht als umgekehrt.
Lass den Nachtisch weg oder du bist zu dick etc.
Chips, Schokolade, alles. Und unmittelbar nach dem Wettkampf wird das konsumiert. Binge-Eating als eine Belohnung.
Je mehr die Mütter bei sich selbst auf negativ bewertete Körperbereiche blicken, desto mehr tun dies auch die Mädchen bei sich selbst.
Er ignoriert sein Sättigungsgefühl.
Wobei Bauch, Beine, Po immer diejenigen Bereiche waren, die doch in der Tendenz immer am stärksten abgelehnt wurden.
Nicht ohne Grund heißen viele Fitnesskurse ja genau so. Bauch, Beine, Po. Der Dreiklang der vermeintlichen Problemzonen. Welche Rolle das sogenannte Körperschema und der Tastsinn bei magersüchtigen Patienten spielen, hat der Haptikforscher und Psychologe Dr. Martin Grunwald erforscht. Grunwald leitet das Haptik-Forschungslabor an der Universität Leipzig. Und er hat festgestellt, anorektische Patienten haben Schwierigkeiten mit dem Tastsinn. Ein eng anliegender Neoprenanzug kann ihnen helfen, den eigenen Körper zu spüren durch den sachten Druck bei Bewegungen. Entsprechende Anzüge kommen in der Therapie bereits zur Anwendung. Über seine Forschung und die Ergebnisse berichtet er uns jetzt, Martin Grunwald und sein 10 Minuten kurzer Vortrag mit dem Titel »Mit Neoprenanzug gegen die Magersucht«. Ein Titel übrigens, den er sich nicht selbst ausgesucht hat, wie er eingangs betont.
Das war die Überschrift, die der Einlader haben wollte. Meine etwas sachlichere Überschrift verbindet sozusagen den Tastsinn und Körperschema-Aspekte. Und daran soll sozusagen die Reise heute gehen. In 15 Minuten ein sehr kompliziertes Phänomen beschreiben, nämlich das des Körperschemas. Wir fangen mal mit zwei Filmen an und schauen Sie mal, was wir da beobachten können.
Nach einer Stunde die erste große Kraftanstrengung des Neugeborenen. Das Fohlen steht auf seinen eigenen Beinen. Ein bisschen wackelig noch, aber es steht.
Eine Stunde nach der Geburt, ja, kann dieses Lebewesen schon ganz tolle Dinge tun. Und jetzt schauen wir uns mal noch einen Delfin an. Unmittelbar nach der Geburt legt er hier los, weiß, was er zu tun hat, kann das sehr kompetent, nur mit dem Luftholen, dann muss er noch üben. Die entscheidende Frage für mich ist, wieso können diese Tiere diese Leistung überhaupt erbringen? Beziehungsweise, wenn man das mal ganz konkretisiert fragt, woher wissen diese Tiere, dass sie hinten da noch zwei Beine haben zum Beispiel, auch die vorne sind schon spannend, oder dass eine Flosse hinten dran ist, mit der man was machen kann. Also irgendwie verfügen diese Tiere über eine Art von Wissen. Lange, lange vor der Geburt, wir würden dazu sagen, dass die räumliche Grundstruktur des Körpers, die räumlichen Grundkoordinaten bereits vor der Geburt schon neuronal verarbeitet sind. Also diese Lebewesen kommen auf die Welt und wissen, wie ihre räumliche Struktur aller Gliedmaßen aufgebaut ist und auch der funktionale Zusammenhang ihrer Gliedmaßen ist geklärt. Das ist fantastisch, das ist ein Wunder, wir können das nicht richtig erklären. Aber wenn wir über den Menschen reden, dann sagen wir, dass die neuronale Verankerung der auch der zeitlichen Aspekte des Körpers sozusagen als Körperschema bezeichnet wird. Das ist eine neuronale Repräsentation, so reden wir, wenn wir über Körperschema reden. Und jeder Organismus hat das, wir haben das auch, wenn alles gut geht. Woher kommen nun eigentlich die Informationen, die dem neuronalen System sagen, also hier dein Körperraum besteht aus den und den Elementen mit den und den Dimensionen? Woher kommt das sozusagen im Mutterleib oder auch überhaupt? Das visuelle System ist es nicht, das auditive ist es auch nicht und das olfaktorische ist es auch nicht. Es bleibt eigentlich nur das Tastsinnessystem übrig. Und so ist es dann auch bei uns. Entwickelt sich lange, bevor wir auf die Welt kommen, sozusagen ein Bild oder eine neuronale Repräsentation unseres gesamten Körpers und seiner Gliedmaßen. Und das hat was damit zu tun, dass das Tastsinnessystem sehr zeitig sich entwickelt. Also in der circa siebten bis achten Schwangerschaftswoche können wir nachweisen, dass das Tastsinnessystem quasi neuronal Signale verarbeitet auch und Körperreaktionen auch hervorruft. Und Sie sehen, alle anderen Sinnessysteme, die entwickeln sich vorgeburtlich sehr spät. Also das Tastsinnessystem ist sozusagen der Informationslieferant für die neuronalen Prozesse, die wir als Körperschema bezeichnen. Wenn man das alles sehr zusammendampft auf einen 15-Minuten-Beitrag, dann kann man ungefähr zu so einer Aussage kommen, ein intaktes Tastsinnessystem generiert auch ein intaktes Körperschema. Das ist sozusagen eine große These. Und unter dieser Überschrift haben wir uns auch gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn das Tastsinnessystem bzw. die sensorische Integration von verschiedensten Körperinformationen gestört sind? Führt das dann auch zu einem Körperschema bzw. vice versa? Kann man das anders auch zeigen, dass Patienten mit einer Körperschema-Störung auch eine Störung des Tastsinnessystems aufweisen? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben, es liegt jetzt schon viele Jahre zurück, sehr viele anorektische Patienten und ihr Tastsinnessystem und Wahrnehmungsaspekte untersucht. Das ist hier so ein klassisches Setting. Das sind Tiefenreliefs, die können mit beiden Händen unter Ausschluss des visuellen Systems sozusagen ertastet werden. Dabei kann man das EEG aufzeichnen und noch viele andere Parameter. Aber was ganz spannend ist, ist, wenn wir dann die Patienten fragen, zeichne mal auf, was du hier quasi blind ertastet hast, dann sieht das bei den Kontrollen, jetzt nur beispielhaft, doch sehr adäquat aus. So ist der Ausgangsstimulus und so machen das die Kontrollen. Und wenn man anorektische Patienten dasselbe bittet, dann sieht das schon sehr anders aus. In unserer Sprache heißt das, dass sozusagen die Einzelinformationen der Stimuli sozusagen sich nicht richtig integriert haben. Ja? Das Gehirn baut diese einzelnen Fühloperationen anders zusammen, als die objektive Realität das erfordert. Da gibt es auch eine Langzeitstudie dazu, auch nach 12 Monaten verändern sich diese Leistungen überhaupt nicht. Das bleibt also eine defizitäre Tastsinnesverarbeitung. Und auch ein anderer Test, den haben wir gemacht, der wird eingestellt und der muss blind nachgestellt werden. Ganz verschiedene Aufgaben, linke Hand, rechte Hand und so weiter. Das ist ein ganz einfacher Test, nur durch Fühlen. Nur durch die propriozeptiven Analysatoren, würden wir sagen. Und die Unterschiede, die kann man dann ausmessen. Man kann dann sagen, hier, der Unterschied zwischen dem und dem hat so und so viel Grad. Und bei anorektischen Patienten ist der sehr groß. Bei Gesunden ist er relativ gering, bis gar nicht vorhanden. Wir haben jetzt neuerdings auch so adipöse Patienten mal untersucht. Da liegen die Winkelabweichungen bis 30, 40 Grad. Also völlig faszinierendes Phänomen, aber es ist noch nichts veröffentlicht. Und da wir EEG-Untersuchungen gemacht haben, haben wir natürlich da also auch Hirnaktivierungspotenziale untersucht und kurz und knapp jetzt einfach festgestellt, dass sozusagen in einer Hirnregion, der rechtsparietale Kortex ist das, da zeigen sich sozusagen Aktivierungsveränderungen, die nicht bei den gesunden Kontrollen zu beobachten sind. Also da gibt es einen ganz klaren Unterschied in der EEG-Aktivität. Mittlerweile gibt es auch viele MRT-Befunde, also neuroanatomische Befunde, die zeigen, dass offensichtlich in dieser Hirnregion irgendwas nicht richtig stimmt. Und wir haben irgendwann im Labor dann gesagt, ja, machen wir jetzt weiter Defizitforschung, also kriegen wir weiterhin raus, was sie alles nicht können, diese Patienten, oder versuchen wir irgendwie einen Weg zu finden, wie wir diese Hirnregion mit körperlichen Inputs sozusagen anfeuern, damit sozusagen diese Körperraumgrenze bei anorektischen Patienten besser verarbeitet wird. Es war also wirklich ein expliziter Wunsch von uns da, etwas Neurofunktionales zu generieren, Reize zu generieren, die hier diese Hirnregionen mal ein bisschen auf Trab bringen. Was wir wussten, was auch die meisten wissen, ist, dass so taktile Reize zu nichts führen. Also abgesehen davon, dass die Patienten diese passiven Berührungsreize oft gar nicht mögen, haben wir nach einem anderen Reizkonzept gesucht. Und dieses Konzept, das hat einen richtig guten akademischen Titel, ne? Bewegungsinduzierte, überschwellige Körpereigenreize. Wer eine gute Kurzfassung davon findet, bitte zu uns. Die Idee ist halt die, dass wir sozusagen auf die Körperoberfläche quasi eine zweite Haut konstruieren. Und diese Haut muss aber so eng sein, dass sie vom Gehirn, deswegen überschwellig, nicht ignoriert werden kann. Der Witz dieser Körperreize soll sein, dass sie nicht ignoriert werden können und dass sie immer dann entstehen, wenn sich der Organismus bewegt. Also in Ruhe soll keine Stimulation stattfinden, aber bei Bewegung. Und so ist dann, wenn Sie sowas vorhaben wollen, was bleibt Ihnen da anderes übrig? Dann müssen Sie irgendwann mal jemanden in so einen Neoprenanzug stecken. Das ist die Umweltbedingung, mit der Sie sowas hinkriegen. Ja, also wir vertreten hier keine Hersteller von Neoprenanzügen, sondern es war ein Versuch, sozusagen eine zweite Haut zu implementieren. Und das war die Ausgangsstudie mit der Patientin, die war schon 19 Jahre alt. Und hier sehen Sie die Kerndaten. Viele stationäre Aufenthalte, aber keine substanziellen Veränderungen. Dreimal am Tag eine Stunde mit Protokollen. Und wir haben die also auch alle zwei Wochen haben wir EEG gemessen und so weiter. Also Rundumprogramm. Und hier sieht man den Verlauf der Studie. Das ist ein ganzes Jahr. Wir haben im Dezember die Aufnahme gemacht. Die Probandin, Patientin hat also ein sehr niedriges Gewicht. Das sieht man hier an der schwarzen Linie. Und diese Balken, das sind die aus dem Haptimeter, aus diesem Winkelexperiment. Und man sieht, während der Tragephase, 15 Wochen, während der Tragephase verändert sich also auch die Leistung in diesem Haptimeter-Test. Also die Repräsentation des Körpers scheint besser geworden zu sein. Und was für uns EEG-Leuten natürlich interessant ist, sind diese hirnelektrischen Aktivierungsprozesse. Und da sehen wir, dass innerhalb dieser Phase eher zum Ende zu die Hirnaktivierung genau über dem rechten Parietalkortex loslegt, da wo wir es eigentlich haben wollten. Und hier ist die Patientin zu einem Türkei-Urlaub aufgebrochen und dann hat sie dann gesagt, mir geht's gut und das Leben ist schön und ich schaffe das schon. Und dann hat sie dann damit aufgehört und naja, Sie sehen ja selber, wie diese Gewichtsentwicklung sich dann weiterentwickelt hat. Dieser rechtsparietale Kortex feuert noch eine Weile ordentlich und dann hat er aber wieder sein Ausgangsniveau. Also an dieser Patientin haben wir sehr viel gelernt und die Zukunft hat dann gezeigt, dass man solche Interventionsmöglichkeiten eher mit Kindern versuchen sollte, also nicht mit ausgereiften anorektischen Patienten, sondern ich glaube, jugendliche Patienten haben hier eine größere Chance, davon zu profitieren, im Kontext natürlich mit anderen therapeutischen Interventionsmethoden, sowohl sprachbasiert als auch körperorientiert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Der Psychologe Martin Grunwald und sein Vortrag mit Neoprenanzug gegen die Magersucht. Weitere Vorträge der Tagung Die Hungerkunst findet ihr bei uns auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Katja Weber bedankt sich für euer Interesse. Bis bald hoffentlich. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.